Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
Seit einem Jahr ist in Japan nichts mehr wie vorher. Das Erdbeben, der Tsunami und die davon ausgelöste Reaktorkatastrophe in Fukushima am 11. März haben das Land in seinen Grundfesten erschüttert. In der nächsten halben Stunde widmen wir uns ganz dieser Dreifachkatastrophe. Wir werfen einen Blick auf die Verstrahlungssituation vor Ort und fragen, warum die entsprechenden Daten so schwer zu beschaffen sind. Wir sprechen mit einem Tsunami-Forscher, der als einer der ersten Wissenschaftler überhaupt die Sperrzone um Fukushima besuchen durfte. Wir fragen, ob die Erdbebenprognostiker dazugelernt haben und erfahren, dass auch AKW-Experten zuweilen mit dem Bauch entscheiden. Das sind die Themen von Wissenschaft DRS 2 zum Jahrestag der Katastrophe in Japan. Am Mikrofon ist Odette Frey. Das große Aufräumen beginnt. Die Regierung will sich nun an die Beseitigung der Spuren machen, die das Desaster hinterlassen hat. Radioaktivität, Schlamm und Trümmer sollen weg. Doch Wissenschaftler warnen vor überstürzter Eile. Sie möchten den Hergang der Ereignisse und den Status quo besser verstehen, um eine effizientere Bewältigung der Katastrophe zu ermöglichen. Doch an qualitativ guten Daten fehlt es seit Anbeginn. Katharina Boxler berichtet.
Wer sich wissenschaftlich mit den Folgen der Atomkatastrophe befasst, braucht Durchhaltewillen. Denn jene, die die wichtigen Daten haben, behalten diese gerne für sich. Oder, wie es Atmosphärenforscher Andreas Stohl lakonisch formuliert.
Es ist sicher ein Problem, dass die Bereitschaft, Daten weiterzugeben, in dem Bereich nicht besonders hoch ausgeprägt ist.
Strahlenbiologe Michael Atkinson fasst den Datenfluss aus dem Krisengebiet in einem Wort zusammen.
Schleppend.
Auch UN-Strahlenschutzexperte Wolfgang Weiß braucht viel diplomatisches Geschick, um an brauchbare Daten zu kommen.
Hat mich viel Zeit gekostet und kostet mich immer noch sehr, sehr viel Zeit, über die japanische Regierung Zusatzinformationen zu bekommen, die wir dann wissenschaftlich auswerten.
Es sind sensible Daten, auf die es die Wissenschaftler abgesehen haben. Zudem sind Atomwirtschaft, Atompolitik und Atomforschung seit jeher geprägt von einer Kultur der Geheimhaltung, aus Sicherheitsgründen. Doch die wissenschaftliche Analyse des Fukushima-Desasters ist ohne Messdaten nicht zu haben. Und diese fließen umso spärlicher, je näher zum Unglücksort sie erhoben wurden. Und wenn sie fließen, müsse zusätzlich ihre Qualität geprüft werden, sagt Wolfgang Weiß, Vorsitzender der UNSCARE, der Wissenschaftlichen Kommission der Vereinten Nationen.
Dies ist insbesondere wichtig für Daten, die uns besonders interessieren, nämlich die Daten von den Arbeitern von TEPCO, die ja zum Teil relativ hohe Expositionen bekommen haben. Hier zu verstehen, wie diese Werte zustande gekommen sind, ist nicht ganz leicht. Und die ersten, sag mal, 2-3 Monate war in Japan alles darauf gerichtet, überhaupt zu verstehen, was da abläuft. Und Erforschung von Hintergründen, das war etwas, wozu die Leute einfach keine Zeit und keinen Nerv hatten.
Was am Anfang versäumt wurde, lässt sich zumindest teilweise rekonstruieren. Andreas Stohl vom norwegischen Institut für Luftforschung hat vor kurzem die bisher umfassendste Fukushima-Fallout-Studie veröffentlicht. Er und sein Team konnten zeigen, dass der Ausstoß des besonders langlebigen und gesundheitsschädigenden Cäsium-137 doppelt so hoch ist, als von der japanischen Regierung offiziell angegeben und damit der Hälfte des Fallouts von Tschernobyl entspricht. Doch die Zahlen seien vorsichtig zu interpretieren, denn sie lägen im normalen Schwankungsbereich, sagt Andreas Stohl. Die norwegischen Forscher interessierten sich dennoch weniger für die absolute Fallout-Menge als für die Chronologie der Freisetzung.
Uns ging es halt darum, den Zeitverlauf dieser Freisetzung zu charakterisieren, weil man eben aus dem Zeitverlauf eben auch etwas über den Unfallhergang lernen kann.
Andreas Stohl und sein Team konnten rekonstruieren, dass nicht nur aus den drei stark beschädigten Reaktoren große Mengen Cäsium-137 in die Umwelt entwichen sind. Auch die überhitzten Brennelementabkühlbecken setzten einen beträchtlichen Teil dieses gefährlichen Radionuklids frei.
Was wir eben sehen, ist, dass die Emissionen zu dem Zeitpunkt, als die Japaner angefangen haben, dieses Abklingbecken mit Wasser zu besprühen, es wird ab diesem Zeitpunkt weniger Cäsium freigesetzt als vorher. Während die Japaner das bisher eben eigentlich nicht so sehen. Die behaupten eigentlich bisher, dass dieses Abgingbecken eben keine Emissionen verursacht hat.
Die zeitliche Analyse der norwegischen Forschergruppe zeigt, wäre das Abklingbecken früher geflutet worden, hätte ein großer Teil des Cäsium-137-Fallouts vermieden werden können. Die Kernschmelze in Fukushima hat verschiedene radioaktive Elemente freigesetzt, darunter auch das kurzlebige Jod-131, das in Tschernobyl bei Tausenden von Kindern Schilddrüsenkrebs ausgelöst hatte. Solches werde sich in Japan nicht wiederholen, das sei heute klar, sagt Strahlenbiologe Michael Atkinson vom Helmholtz-Zentrum München.
Die Evakuierung hat wirklich Wirkung gezeigt, dass relativ wenig Leute bestrahlt sind.
Ein Jahr nach der Atomkatastrophe ist das Jod-131 längst zerfallen. Die größte Gefahr geht heute vom Cäsium-137 aus. Dieses belastet die Menschen in den kontaminierten Regionen zwar meist im Niedrigdosisbereich, doch ist über die Langzeitfolgen solcher Strahlung nur wenig bekannt. Japan will nun in zwei großen Langzeitstudien mit 2 Millionen Menschen aus den betroffenen Gebieten die Wirkung der Niedrigdosisstrahlung erforschen. Cäsium-137 ist in den letzten 12 Monaten auch in die Nahrungskette gelangt. In diesem Bereich haben die Behörden vieles versäumt und die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß, sagt Steffi Richter, Japanologin an der Universität Leipzig. Die Menschen würden sich nicht mehr auf offizielle Angaben verlassen, sondern lieber selber messen.
Das spielt sich dann auch sehr stark auf der lokalen Ebene durch Freiwillige ab, die bereit sind, da auch ihre Zeit und zum Teil auch ihr Geld zu investieren, um das eben zu machen, was so von den staatlichen Behörden vermutlich auch nicht in diesem Umfang momentan geleistet werden kann.
Das Misstrauen gegenüber den Informationen der Verantwortlichen sei riesig, sagt Japanologin Steffi Richter. Als Regierung und Kraftwerksbetreiberin TEPCO im Dezember den sogenannten Cold Shutdown verkündeten, also die Kontrolle über die schwer beschädigten Reaktoren, hätten dies viele nicht mehr geglaubt.
Man spricht ja davon, dass bis zu 90% zum Beispiel der Internetbefragten Ende Dezember, als sie die Regierung verkündete, wir haben das alles im Griff, bis zu 90% geäußert haben, das glauben wir einfach nicht.
Mit dieser Ansicht sind die Laien nicht allein. Auch die Experten glauben nicht, dass die Kontrolle über die havarierte Reaktoranlage wiedergewonnen ist. Wolfgang Weiß, Vorsitzender der wissenschaftlichen UNO-Beraterkommission UNSCARE.
Den Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, dass das alles noch sehr improvisiert ist, dass das alles noch sehr weit ist von etwas, was wir als Ingenieure unter einem Cold Shutdown verstehen.
Während in der Anlage um Stabilität gerungen wird, ruft die Regierung draußen zum großen Aufräumen auf. Obwohl Forscher empfehlen, zunächst gründlich abzuklären, wo was getan werden muss und ob es überhaupt Sinn macht, stark verstrahlte Regionen zu reinigen, wenn dort trotzdem keine Landwirtschaft mehr möglich ist. 3 Großprojekte und 25 kleinere Dekontaminationsprojekte sind ausgeschrieben. Doch wie das gehen soll, weiß niemand. Die Firmen, die sich um die Aufträge beworben haben, bleiben der Tradition in der Branche treu und setzen auf Geheimhaltung.
Katharina Boxler berichtete. 40 Minuten nach dem Erdbeben kam die Welle. Das Tohoku-Beben löste einen gewaltigen Tsunami aus, der 20.000 Menschen tötete und 2.000 Kilometer Küstenland zerstörte. Unterdessen liegt die bisher größte je erstellte Tsunami-Datensammlung vor. Wissenschaftler haben die Spur der Verwüstung akribisch erfasst, um für die Zukunft zu lernen. Stichworte sind exaktere Prognosen für einen besseren Schutz von Bevölkerung, Infrastruktur und technischen Anlagen, wie zum Beispiel Atomkraftwerke. Doch bisher war Tsunami-Forschern ausgerechnet der Zugang zu jenem Küstenabschnitt verwehrt, wo sich die havarierten Atomanlagen von Fukushima befinden. Erst vor wenigen Wochen durften 3 Wissenschaftler die geschlossene Zone im 20-Kilometer-Radius von Fukushima besuchen. Tsunami-Experte Harry Yeh von der Oregon State University und der Tokio-Universität nahm an der Mission teil. Katharina Boxler wollte von Harry Yeh wissen, welche Situation er und seine Forscherkollegen auf der 2-tägigen Erkundungstour in Fukushima vorgefunden haben.
The Fukushima area dam is sort of remarkable. We always thought the well-engineered reinforced concrete buildings are very strong to the tsunamis.
Der Schaden in der Region Fukushima ist außergewöhnlich. Bislang sind wir immer davon ausgegangen, dass aus Beton gebaute Häuser einem Tsunami standhalten. Immer wenn wir nach einem Tsunami vor Ort gingen, waren die Betongebäude stehen geblieben. Doch in Fukushima war das nicht der Fall. Wir haben verschiedene Bauten gesehen, die der Tsunami umgeworfen hatte. Dieser Tsunami war einfach extrem mächtig. So etwas haben wir noch nie gesehen.
Sie sagen, der Tsunami habe eine extreme Wucht gehabt und die Küstenregion mit großer Geschwindigkeit geflutet. Können Sie nach diesem ersten Augenschein in der gesperrten Zone um Fukushima auch etwas über die Höhe und Form des Tsunamis sagen?
Looks like the tsunami tends to approach from the south and at the same time second wave approach from the north.
Es scheint, dass der Tsunami von Süden her anrollte. Gleichzeitig näherte sich ein weiterer Tsunami von Norden. Die beiden Riesenwellen sind dann verschmolzen und haben sich vor dem mit einer knapp 6 Meter hohen Schutzmauer gesicherten Fukushima über 10 Meter aufgetürmt. An einem Ort haben wir sogar 21 Meter gemessen.
Unmittelbar nach dem Beben warnten die japanischen Behörden vor einem Tsunami von etwa 3 Metern Höhe. Kurz darauf haben sie die Höhe auf 6 Meter korrigiert. Tatsächlich aber türmte sich die Riesenwelle zum Teil über 20 Meter hoch auf. Nun ist Japan ja ein sehr tsunami-erfahrenes Land und zeichnet solche Naturereignisse schon seit 400 Jahren auf. Harry Yeh, wie erklären Sie sich als Tsunami-Forscher ein Jahr nach dem Ereignis diese krasse Fehleinschätzung?
The 400-year time span is a blink for the Earth's time scale.
Diese 400 Jahre sind in erdgeschichtlichen Relationen bloß ein Wimpernschlag. In anderen Worten, wir vertreten zwar eine sehr fortgeschrittene Wissenschaft, aber was die Tsunami-Entstehung und Vorhersage angeht, gibt es immer noch große Defizite und viele Unsicherheiten.
Harry Yeh, Sie erforschen nun seit über 20 Jahren das Phänomen Tsunami und sagen dennoch, dass Ihre Wissenschaft noch in den Kinderschuhen stecke. Wissen Sie denn, in welche Richtung die nächsten Schritte zur Erklärung und besseren Vorhersage von Tsunamis gehen sollte?
Once ground shaking happens, the Japanese meteorological agency wants to give some kind of warning signs. What they did is the warning based upon the ground shake, the amplitude of the ground shake.
Die japanischen Behörden haben ihre Tsunami-Warnung direkt von der Stärke des Bebens abgeleitet. Was wir daraus gelernt haben, das war keine gute Idee. Wichtig ist weniger das Beben an und für sich, als die Art und Stärke des seismischen Signals. Das seismische Signal ist die Erdbewegung, die sich wellenförmig vom Zentrum des Bebens wegbewegt. Jetzt, da wir eine so große Datensammlung zum Tohoku-Beben und dem nachfolgenden Tsunami haben, versuchen wir die Vorgänge am Computer zu simulieren. Wir hoffen, den Ausgangspunkt des Tsunamis zu finden und auch die Erdverschiebungen am Meeresboden. Wenn wir das erstmal wissen, sehen wir besser, wie das seismische Signal und die Zerstörungskraft des Tsunamis zusammenhängen. Das wird die Qualität von Tsunami-Warnungen verbessern. Wenn wir wirklich klug handeln wollen, müssen wir unsere Vorhersagen aus der Physik ableiten.
Sie haben mit einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern vor wenigen Wochen die Sperrzone von Fukushima bereist. Sie haben auch Menschen getroffen, die im Umfeld dieser Sperrzone leben. Viele davon sind Evakuierte. Insgesamt sind es 70.000. Wie geht es diesen Menschen, die Sie dort angetroffen haben?
Oh, this is a really tough question. This is very emotional things, actually, of course. The people are evacuated.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich ist das eine sehr emotionale Angelegenheit. Die Evakuierten können nicht in ihre Häuser zurück. Häuser, die sie zum Teil erst vor kurzem unter großen Entbehrungen gebaut haben. In der Region Tohoku sind fast 20.000 Menschen ums Leben gekommen. Das Leben in der Sperrzone ist einfach stehen geblieben. In einem Haus, das bis zur 4. Etage geflutet wurde, lag noch eine aufgeschlagene Zeitung auf dem Tisch. Datum 11. März 2011. Die ganze Situation ist schon außerordentlich. auch weil doch alle dachten, die Japaner seien besonders gut auf solche Ereignisse vorbereitet. Aber wir haben gesehen, trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen werden wir die Natur nicht bezwingen. Die Natur siegt immer.
Tsunami-Spuren im Sperrgebiet. Katharina Boxler sprach mit Harry Yeh, Tsunami-Forscher an den Universitäten State Oregon und Tokio. Vor dem Tsunami war das Beben. Die Ursache dafür befindet sich weit draußen im Meer, rund 300 Kilometer östlich von Fukushima. Dort am Meeresboden, dort zieht die Naht vorbei. Die Naht, die verläuft von der Halbinsel Kamtschatka, tausende Kilometer nördlich bis viele tausend Kilometer südlich von Fukushima bis zur Insel Guam. Mit einer Geschwindigkeit von 8 Zentimetern pro Jahr schiebt sich der gesamte ozeanische Pazifikboden nach Westen und entlang dieser Naht unter die kontinentale asiatische Platte. Erdbeben sind in dieser sogenannten Subduktionszone selbstverständlich, das wissen alle. Aber wann ereignen sie sich und warum genau? Die Vorhersage ist und bleibt schwierig. Patrick Tschudin.
Seit Hunderttausenden von Jahren taucht der pazifische Meeresboden unter den asiatischen Kontinent. Die Spannung an der Grenzfläche zwischen dem aufliegenden asiatischen Kontinent einerseits und der darunter abtauchenden ozeanischen Platte andererseits, diese Spannung baut sich in kleinen und mittleren Beben immer mal wieder ab, ohne allzu großen Schaden anzurichten. Alleine in den vergangenen 20 Jahren waren das Tausende von Beben. Aber manchmal da kracht es heftig und erbarmungslos, wie vor einem Jahr am 11. März. In 30 Kilometern Tiefe riss damals die Kontaktfläche der beiden Platten auf einem Areal von 300 Kilometern mal 150 Kilometer. Und die oben aufliegende Platte rutschte entlang dieser Fläche innerhalb weniger Sekunden rund 40 Meter schräg nach oben. Das rekonstruierten die Erdbebenforscher anhand ihrer Aufzeichnungen. Und so klang dieses Beben unter Wasser noch in 500 Kilometer Entfernung, aufgenommen von Spezialmikrofonen. Außer dass die gesamte Erde erzitterte, hatte diese plötzliche Bewegung am Meeresboden so ungefähr den Effekt, als ob ein monströser Gesteinsbrocken von 300 Kilometern Länge von unten ins Meer geklatscht wäre. Die Folge, die Meeresoberfläche wölbte sich darüber nach oben, fiel zurück und eine verheerende Riesenwelle, ein Tsunami, nahm seinen Lauf. Kündigt sich so ein Monsterbeben irgendwie an? Gibt es Zeichen vor dem großen Knall, dass einer bevorsteht? Zeichen, die gibt es. Aber die Fachleute streiten weiterhin intensiv um deren Deutung und ob sich daraus eine Prognose ableiten lässt.
Es gibt da keinen Konsens. Und zwar gibt es da zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die sagt, es wird nie so sein, dass man Erdbeben kurzfristig voraussehen kann. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, dass man das eventuell in den nächsten, würde ich sagen mal 20 bis 50 Jahren, eventuell kann.
Sagt Donat Fay, ETH-Professor und Leiter der Gruppe für Ingenieurgeologie beim Schweizerischen Erdbebendienst. Einer, der mögliche Vorzeichen von Erdbeben interpretiert, Vorzeichen an einem Ort, wo man sie zunächst überhaupt nicht erwartet, ist der Prager Plasmaphysiker František Němec. Sein Messgerät fliegt in 700 Kilometern Höhe über der Erde. Der französische Satellit namens Demeter. Demeter misst die Intensität der elektromagnetischen Strahlung in 700 Kilometern Höhe.
I'm looking if there is a correlation between the intensity of electromagnetic waves in the frequency range, let's say up to 10 kHz, with the seismic activity.
Němec sucht nach Korrelationen von Beben und Strahlenintensität. Was Dutzende von Kilometern im Erdinneren geschieht, soll physikalisch messbare elektromagnetische Veränderungen hervorrufen, mehrere hundert Kilometer darüber, am oberen Rand der Ionosphäre. Nemecs Daten sagen, ja.
It seems that the intensity shortly before the earthquakes is lower than is normal. and that this difference is statistically significant.
Kurz vor dem Beben heißt, maximal 4 Stunden vorher nimmt die Intensität der elektromagnetischen Strahlung in der Ionosphäre in einem gewissen, sehr, sehr tiefen Frequenzbereich ab, nämlich bei 1700 Hertz. So klingen 1700 Hertz. Dieser Ton wird quasi leiser in der Ionosphäre, bevor es kracht im Erdinneren. Die Ruhe vor dem Sturm, sozusagen. Vor dem Sturm, eigentlich vor dem Beben. Warum aber sich solche Großbeben Stunden vorher ankündigen, mit Veränderungen 700 Kilometer darüber in der Ionosphäre, das weiß keiner so genau.
Well, no one knows in fact. There are quite a lot of theories explaining that. But one can say that none of them is proven or sure. So it's just an experimental evidence in fact, using plenty of data, but no one knows.
Japan sitzt auf einem Pulverfass. Es wird dort immer wieder Erdbeben geben, auch solche wie vor einem Jahr, vielleicht sogar noch stärkere. Mit 100%iger Garantie. Und zwar noch während Hunderttausenden von Jahren. Viel mehr allerdings kann die Wissenschaft bis heute nicht vorhersagen.
Die Erde ist ein sehr komplexes System. Das heißt, jede Region auf der Erde, wo der Erdbeben entstehen ist, wieder hat eine andere Eigenschaften.
Darum ist die Sache methodisch zu komplex und wäre finanziell untragbar, argumentiert Donat Fäh vom Schweizerischen Erdbebendienst. Und auch der Lerneffekt des Bebens vor Japan ist in Sachen Vorhersage sehr klein.
Was die Vorhersagbarkeit von solchen großen Beben anbetrifft, würde ich sagen, gibt es keine Fortschritte. Man hat da nicht viel gelernt von diesem großen Erdbeben in Japan.
Der französische Demeter-Satellit, der an der äußeren Ionosphäre nach Vorzeichen für Erdbeben lauschte, Demeter ist am 17. März letzten Jahres definitiv abgeschaltet worden. Aber ein ambitioniertes Nachfolgeprojekt ist bereits unterwegs, angestoßen von einer Nation, die wiederholt von schweren Erdbeben heimgesucht wurde in der Vergangenheit, nämlich von China. 4 China Seismo Electromagnetic Satellites sollen bis 2020 in der Umlaufbahn sein. Vielleicht werden Sie eines Tages tatsächlich rechtzeitig vor einem großen Erdbeben warnen können. Und sei es nur wenige Stunden im Voraus.
Patrick Tschudin über das nach wie vor ungelöste Problem der Erdbebenvorhersage. Die Welt hat sich verändert mit Fukushima. Die Skepsis gegenüber dem Atomstrom hat weltweit zugenommen. Das zeigen nicht nur die Ausstiegsentscheide in Deutschland oder der Schweiz, sondern auch die technologischen Sicherheitsnachrüstungen an den bestehenden Atomkraftwerken, die die Behörden weltweit nun von den Betreibern fordern. Ist mit Fukushima die Atomstromproduktion nun grundsätzlich zu einer unsicheren Technologie geworden? Welche Erkenntnisse, welche Lehren haben AKW-Experten aus den Ereignissen von Fukushima gezogen? Christian Heuss hat mit 2 der Exponenten gesprochen.
Angst vor dem Super-GAU. Im Reaktor 2 im japanischen Fukushima droht das Kühlsystem ganz zu versagen.
Horst Michael Prasser, Nuklearforscher an der ETH Zürich, stand in den Tagen nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima im medialen Rampenlicht.
Wie alarmierend ist denn die Situation?
Die Situation ist sicherlich sehr, sehr ernst. Es droht uns eine große Freisetzung von Radioaktivität. Also wir müssen das schaffen.
Während Tagen gab Horst Michael Prasser an Radio und Fernsehen Auskunft und überbrachte beängstigende Nachrichten.
Kann es ein sehr schlimmes Ausmaß sein. Es können Gegenden betroffen werden, die zeitweilig nicht bewohnbar sein werden. Ja.
Der Nuklearexperte von der ETH Zürich, dessen Lehrstuhl weitgehend von der Nuklearindustrie bezahlt wird, versuchte am Bildschirm sprachlich nüchtern zu bleiben. Doch die Furcht vor der ganz großen Katastrophe stand ihm ins Gesicht geschrieben. Die Ereignisse vor einem Jahr seien ihm auch persönlich sehr nahe gegangen, sagt Michael Prasser heute.
Selbstverständlich ist das mir nahegekommen. Wir haben eine Reaktorkatastrophe vor uns, die ja nicht nur einen Reaktor, sondern gleich 4 Anlagen betroffen hat. Das kann einen ja nicht kalt lassen, das ist erstmal klar von Anfang an.
Nahegekommen auch, weil er als Experte für AKW-Sicherheit wusste, was die Folgen einer solchen Katastrophe sein können.
Was auch mich bewegt hat, war eigentlich der Umstand, dass ich eben auch relativ viel Bescheid wusste darüber, weil wir ja in der Forschung schon seit Jahrzehnten diese verschiedenen Prozesse, die bei einem schweren Störfall ablaufen, untersuchen und eigentlich wissen, was man dagegen tun kann.
Auch einer, der viel darüber weiß, was in AKWs bei großen Störfällen ablaufen kann, ist der Physiker und Geschäftsführer des Öko-Instituts in Darmstadt, Michael Seiler. Michael Seiler legt in diversen AKW-Aufsichtsgremien und Kommissionen seit Jahren den Finger kritisch auf Fragen der AKW-Sicherheit. Seit kurzem ist er auch Teil des Internationalen Expertenrats des ENSI, der AKW-Aufsichtsbehörde der Schweiz. Mit Fukushima sei für viele Experten ein vollkommen unrealistisches, unwahrscheinliches und theoretisches Szenario zur traurigen Realität geworden.
Es ist eben viel Gefühl bei den Experten auch. Und das Gefühl hat bisher gesagt, die schlimmen Umstände werden nicht aufeinandertreffen.
In Fukushima sind solche Umstände, Erdbeben, Tsunami und der Ausfall sämtlicher Notstrom- und Kühlversorgungen aufeinander getroffen und führten zur Katastrophe. Der Ausfall sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen schien ein unmögliches und rein theoretisches Szenario. Und eine mehrfache Kernschmelze in verschiedenen Reaktorblöcken gleichzeitig mit Austritt von Radioaktivität genauso.
Und deswegen haben viele Kollegen gedacht, wenn in einem normalen Kernkraftwerk was passiert, dann passiert maximal Harrisburg, also Kraftwerk kaputt, aber keine Radioaktivitätsfreisetzung. Und das, was jetzt Fukushima leider gezeigt hat, ist, dass es auch zu massiven Freisetzungen nach außen kommt.
Auch für Horst-Michael Prasser erschien eine AKW-Katastrophe dieses Ausmaßes äußerst unwahrscheinlich. Denn in der Forschung und im Labor seien diese Art Störereignisse studiert worden und scheinen eigentlich bewältigbar. Vorausgesetzt, die Kraftwerke sind dem neuesten Stand der Technik angepasst. Doch genau das war in der Hochtechnologienation Japan offenbar nicht der Fall.
Mir war nicht klar, dass es solche Defizite auf Kernkraftwerken in der Welt gibt. Wir haben es hier mit alten Kraftwerken zu tun, bei denen über Jahrzehnte versäumt wurde, die auf einem gewissen Mindestmaß an sicherheitstechnischem Standard zu halten.
Horst-Michael Prasser sagt, er habe leider erkennen müssen, dass es offensichtlich eine sehr viel größere Diskrepanz gibt zwischen dem theoretisch vorhandenen technischen Wissen und dem, was davon durch Kraftwerksbetreiber im Bereich der Sicherheitstechnik tatsächlich eingesetzt wird.
Ja, das ist vielleicht eine der Lessons, die man gelernt hat, indem man jetzt anfängt, mehr international zu denken und auch international verbindlicher Vorgaben zu machen. Bisher war es so, die internationale Atomenergiebehörde, die hat selbstverständlich Richtlinien abgegeben, aber die waren nicht unbedingt bindend. Die rechtliche Verbindlichkeit entstand auf nationaler Ebene.
Der europäische Stresstest, der alle europäischen AKWs mit denselben Kriterien überprüfe, sei die erste gemeinsame internationale Sicherheitsüberprüfung. Ein enorm wichtiger Schritt für die Sicherheit, meinen sowohl Prasser wie auch Michael Seiler.
Grundsätzlich ist Sicherheit so gut wie die Menschen, die damit umgehen. Das heißt, es geht darum, dass eine Behörde unabhängig und stark, beides unabhängig und stark genug ist, das dann auch durchzusetzen.
Ganz zentral sei es, dass die AKW-Aufsichtsbehörden völlig unabhängig von den AKW-Betreibern operieren könnten. Dies gerade auch, weil die Nachrüstung von Sicherheitstechnik bei alternden AKWs gewaltige Investitionen bedeuten kann. Investitionen, die der AKW-Betreiber in der Restlaufzeit des Kraftwerks refinanzieren muss. Und das macht kein Betreiber freiwillig. Horst-Michael Prasser ist auch heute noch davon überzeugt, dass moderne AKWs sicher betrieben werden können. Die Enttäuschung über den Ausstiegsentscheid in Deutschland und der Schweiz ist entsprechend spürbar, auch weil damit seine Forschung und Expertise letztlich an Bedeutung verliert.
Ja, ich bin traurig darüber, dass Forschungsergebnisse dann nun nicht mehr umgesetzt werden können, die, wie gesagt, meiner Meinung nach zu einer sehr sicheren Technik, die heute verfügbar ist, geführt haben, ja, und die sich auch ganz anders positioniert hätte bei so einem Überflutungsereignis. Also das.
Auch wenn der AKW-Kritiker Michael Seiler diese Gefühle nachvollziehen kann und modernen Kraftwerken bessere Sicherheitsstandards zugesteht, was bleibe, seien diese etwa 420 AKWs weltweit, die diesen modernen Sicherheitsstandard eben nicht oder noch nicht erbringen können.
Das ist der Hintergrund, auf dem die nächsten schweren Unfälle einfach möglich sind.
Das Augenmerk müsse daher jetzt und in Zukunft auf der höchstmöglichen Sicherheit der bestehenden Werke liegen.
Ein Beitrag von Christian Heuss. Alle unsere Beiträge zum Erdbeben in Japan und seinen Folgen finden Sie auch auf unserer Website wissenschaft.drs.ch. Dort gibt es diese Sendung auch als Podcast. So viel Wissenschaft für den Moment. Wissenschaft DS2 hören Sie jeweils am Samstag um 12.40 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr auf DRS2. Redaktion dieser Ausgabe: Patrick Tschudin und Katharina Boxler. Am Mikrofon Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.